lass mal die Radiosendung ins Internet stellen, wird schon.
Ja, wird. Irgendeiner klickt das schon.
Boah, da kriege ich jetzt auch tatsächlich echt Gänsehaut gerade.
Ich hab sie.
Ja, voll. Ja, ja. Step by Step heißt ja auch immer weiter. So, ihr hört halt einfach nicht auf.
Die hören nicht mehr auf.
Das ist so, genau dafür sind wir aus meiner Sicht auch da.
Von der linearen Radiosendung zur digitalen Marke. Wie Deutschrap ideal durch strategische Weiterentwicklung zu einem Multi-Plattform-Universum geworden ist.
Und wie das gelungen ist, das knüpfen wir uns heute vor. Und dann wissen wir hoffentlich, welche Entwicklungsschritte es braucht, um eine digitale Marke aufzubauen, wie Conversion funktionieren kann und was das eigentlich mit gutem Community-Management zu tun hat.
Hi zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Ich bin Christine Schulz. Formatentwicklung ist mein Job und zwar bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit im Mitteldeutschen Rundfunk.
Mein Job ist es, glaube ich, auch als Ideenmanager im Hessischen Rundfunk. Hallo.
Der ARD-Podcast Formatentwicklung.
Und mit uns im Studio ist heute Patrick Secker, Redaktionsleiter und Produktmanager von Deutschrap Ideal.
Hallo, grüßt
Hallo.
Euch.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Wir haben so viele Fragen.
Ja, also ich finde es absolut beeindruckend. Du hast nämlich mit deinem Team aus einer Radiosendung eine ganze Produktwelt aufgebaut auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, auf YouTube, in der ARD-Mediathek, auf Spotify, in der Audiothek und das innerhalb von 5 Jahren. Das finde ich komplett irre und freue mich total, dass wir da heute drüber reden. Kannst du uns so einen kurzen Überblick erstmal geben? Also so eine kleine Zeitreise durch die Highlights der letzten 5 Jahre, wie seid ihr von einer nischigen Radiosendung bei UFM zu so einer multimedialen digitalen Marke geworden?
Ja, voll gerne. Wir hatten so einen Trailer, der hat es ganz gut beschrieben. Eigentlich sollte es nur eine coole Radioshow werden. Und dann hat irgendjemand gesagt, ey, lass mal mitfilmen für YouTube. Und tatsächlich ist es so gewesen. Wir hatten eine Radiosendung, die wir an den Start gebracht haben, UFM featuring FlexFM. Da war sozusagen an Deutschrap Ideal noch gar nicht zu denken. Die lief immer Donnerstag 22 bis 0 Uhr. Die gibt es heute tatsächlich auch noch. Und dann gibt es Mythen, wir wissen es nicht mehr ganz genau. Jemand hat gesagt, ey, lass mal bei YouTube die Interviews, die wir hatten, die wir jede Woche veröffentlicht haben, hochladen. Und das haben wir auch gemacht. YouTube hieß der UFM-YouTube-Kanal, ein Radio-YouTube-Kanal, wie viele andere Radio-YouTube-Kanäle auch. So eine Mischung aus vielleicht Moderatoren, Programmaktionen, Unplugged-Videos, Star-Interviews, also von allem so ein bisschen. Und dann haben wir plötzlich angefangen, regelmäßig Inhalte sozusagen bei YouTube hochzuladen, die mit Deutschrap zu tun hatten. Und wir haben gemerkt, oha, okay, wir bekommen hier gerade richtig Response, wir bekommen hier Feedback, die Abrufzahlen steigen. Okay, da steckt irgendwie mehr drin. Und das haben wir regelmäßig gemacht. 2 Jahre lang ging das tatsächlich und haben uns dann entschieden, boah, lass auf jeden Fall den YouTube-Kanal von UFM an der Stelle streichen und daraus wirklich einen eigenen YouTube-Kanal für die Deutschrap-Community sozusagen machen. Und ich glaube, das war ein total wichtiger Schritt. Also 2 Schritte waren da total wichtig. Zum einen die Kanalumbenennung und eine, ich sag mal, so ein Surrounding zu geben, was wirklich thematisch passt. Deshalb ein Deutschrap-Kanal sozusagen. Und das zweite große Ding war der Namenswechsel an sich. Also von UFM featuring FlexFM, wenn ich euch das jetzt so erzähle, klar,
so.
Ihr habt UFM, das hat was mit Reise zu tun, aber du hast eigentlich keine Ahnung, dass es wirklich was mit Deutschrap zu tun hat. Und deshalb wollten wir einen entsprechenden Namen haben, haben uns dann sozusagen auch das Suchvolumen auf YouTube angeguckt und gesagt, okay, Deutschrap muss auf jeden Fall im Namen vorkommen. Die Feuertaufe war das mehr oder weniger für diesen Channel. Dann haben wir parallel einen Instagram-Kanal in den Start gebracht, einfach weil wir gemerkt haben, wir brauchen noch irgendwie eine Distributionsfläche, um unsere Inhalte sozusagen zu distribuieren. Und apropos Fläche, das war auch, glaube ich, für uns ein total wichtiger Punkt. Wir haben vorher noch im Radiostudio produziert. Radiostudio auch, ich sag mal, eine sehr stark gebrandete Atmosphäre sozusagen, sehr klein. Wir kamen da an unsere Grenzen, weil wir auch gesagt haben, ey, wenn wir schon Hochkaräter aus der Szene am Start haben, lass mit denen mehr machen als jetzt nur ein Interview zum Beispiel. Lass mit denen mehr Formate, mehr Containerformate aufzeichnen. Und wir sind dann sozusagen mit dem Format aus dem Radiostudio ins Fernsehstudio beim Hessischen Rundfunk gezogen und haben bis jetzt so eine, ich sag mal, 20, 30 Meter Fläche und können einfach mehrere Formate aufzeichnen. Das war total wichtig, weil es nicht nur uns mehr Möglichkeiten gegeben hat, sondern einfach, weil wir visuell damit auf ein ganz anderes Level sozusagen gekommen sind. Das war quasi die Eintrittskarte für die Mediathek. dass wir dort auch Inhalte released haben. Und dann kam Stück für Stück mehr dazu. Der TikTok-Kanal kam jetzt dazu. Wir haben angefangen, das YouTube-Produkt als Primärkanal zu betrachten. Und das, was vorher sozusagen das Main-Ding war, Radio, war einfach sekundär. Wir haben es immer noch und ist immer noch natürlich ein wichtiger Teil. Aber es ist so aus dem Fokus heraus. Ne? Wir konzentrieren uns komplett auf das Bewegtbildprodukt. Wir haben, und das war vielleicht auch nochmal ein nächsten Schritt, wir haben uns dann überlegt auch, wo ist die Community, die wir da ansprechen wollen? Mhm. Wir müssen irgendwie auch dort präsent sein. Das war für uns auch der Schritt, mehr live, also mehr auf Festivals zum Beispiel präsent zu sein. Da haben wir im letzten Jahr schon die ersten Schritte gemacht. Wir werden dieses Jahr bestenfalls auf noch mehr Festivals sozusagen auch präsent sein mit der Marke. Ja, und so ist das Universum, glaube ich, immer größer geworden. Und die Kanäle spielen sich so gegenseitig die Bälle zu. Und bestenfalls profitieren da alle Seiten voneinander.
Ja.
Ich muss mal einen ganz kurzen Exkurs, einen Kulturexkurs machen, weil du das ja eben gesagt hast, dass der YouTube-Kanal von der linearen jungen Radiowelle UFM dann quasi zu dem YouTube-Kanal von Deutschrap Ideal wurde. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass nicht jeder Radiosender einfach mal so, ach ja, dann nimmt mal unseren YouTube-Kanal und habt Spaß damit. Also das betrifft ja dann nicht nur euer Produktteam, die Deutschrap Ideal gemacht haben, sondern die ganze Welle, wo ja vorher alles irgendwie reingestellt. Ja. Wie habt ihr denn das bewerkstelligt und die Leute davon überzeugt, dass das eine ziemlich gute Idee ist?
Wir hatten bei UFM sowieso ein Thema mit diesem YouTube-Kanal, deshalb hat das ganz gut gepasst, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir wussten, okay, YouTube an sich, auch für UFM, eigentlich eine gute Distributionsfläche, aber wir haben gar nicht die nötigen Kapazitäten, um einen YouTube-Kanal wirklich so zu bespielen wie einen YouTube-Kanal, ne? Ich habe ja gerade gesagt, es war so eine Mischung aus hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, aber nichts so 100%. Wir wussten schon bei UFM, wir müssten da richtig investieren, um da wirklich ein regelmäßiges Format in den Start zu bringen. Und dann hatten wir plötzlich mit eben damals dann UFM, Flex FM, dann Deutschrap Ideal, ein Format, was irgendwie regelmäßig da war. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, kommt ein neues Video auf diesem Kanal. Dann hat sich immer mehr diese Community sozusagen formiert. Und dann fiel die Entscheidung, sag ich mal, ein bisschen einfacher zu sagen so, okay, lass es ausprobieren, lass es testen.
Auf diese Karte setzen. Ja. 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 Und das ist, finde ich, schon auch ein extrem mutiger Schritt. Ne? Also man weiß ja nicht, was passiert. Es hätte auch irgendwie schief gehen können an der Stelle. Aber ja, finde ich super gut, dass ihr das gemacht habt.
Und ein ziemlich gutes Beispiel für gute Nutzerzentrierung. Ja, also was erwarten die UserInnen von diesem Kanal? Und vielleicht eben nicht diesen, du hast ja vorhin so schön beschrieben, diese gemischte Tüte, die es auch im Kiosk gibt, sondern das ist halt ein Thema und, also gerade gesagt, immer zur gleichen Zeit ist ein neues Video erschienen, so eine Verlässlichkeit auch herzustellen.
Naja, und damit
so eine Bindung.
Und auch mit der Plattform zu spielen, ne? Also das ist ja das, was YouTube macht. Ich habe da ja selten irgendwie diesen Gemischtwarenladen, sondern ich weiß eigentlich den Kanälen, den ich folge, da weiß ich ganz genau, was ich kriege. Und diese monothematische Ausrichtung ist ja auf YouTube an sich gar nicht so selten, sondern das ist eigentlich ziemlich gängig.
Total. Und wir wollten auch einen Switch hinbekommen, also wenn die UFM oder egal welchen Sender oder Absender du sozusagen hast, du musst schon Fan sein, du musst schon die Marke kennen, damit du dich hier bindest an der Stelle. Wenn wir quasi das Thematische nach vorne nehmen, zu sagen, das ist hier ein Deutschrap, hier geht es um Hip-Hop oder Hip-Hop-Kultur, dann ist der Zugang auch nochmal ein ganz anderer sozusagen und die Bindungsmöglichkeit nochmal eine ganz andere. Und ich glaube, das ist uns auch, das war so ein Learning daraus. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Und es ist euch auch auf anderen Kanälen ja total gut gelungen, die Community zu vernetzen und die Plattform eben so zu bespielen, wie sie funktionieren. Was muss denn eine Redaktion oder was müssen die MacherInnen deiner Meinung nach unbedingt beachten, wenn ich mit meinem Format auf mehrere Plattformen expandieren will?
Dass jede Plattform ihre eigenen Gesetze hat. Also Zweitverwertung ist nicht einfach, würde ich sagen. Es ist nicht einfach, wir nehmen hier was raus, wir laden es irgendwo anders hoch, wird schon. Sondern auch bei der Nutzung oder der Ausspielung auf anderen Kanälen gilt es eben auch, die Gesetze der anderen Kanäle sozusagen zu beachten. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf TikTok gucken, das haben wir relativ neu. Ich glaube, wir sind jetzt relativ neu, ein Jahr sind wir sozusagen auf der Plattform, aber wir lernen einfach so viel dazu. Es gibt Monate, da läuft es gar nicht. Dann gibt es Monate, da gehen die Videos viral. Und wir sind echt noch total so am Anfang und in dieser Analysephase. Wir haben gemerkt, okay, da muss der Einstieg sozusagen schneller werden. Wir müssen hier schneller auf den Punkt kommen. Wir können nicht erst mit irgendwas Musikalischem sozusagen starten, sondern vielleicht eher direkt ein Statement, damit wir diese ersten 3 Sekunden Verweildauer irgendwie überstehen mit Inhalten, die wir haben, also die wir zum Beispiel bei YouTube dann setzen. Wir fangen aber auch an, eigene Inhalte auf den Plattformen zu veröffentlichen, weil wir auch da gemerkt haben, wir kommen mit Zweitverwertung sozusagen an unsere Grenzen. Also wir müssen irgendwie dann viel mehr, entweder Mehrwert oder nochmal irgendwie was Emotionaleres sozusagen bieten. Und so hat jede Plattform irgendwie eine eigene Logik, die man sozusagen verstehen muss. Und deshalb ist Zweitverwertung auch nicht immer so ein, ja, machen wir schnell, sondern muss man auch konsequent sozusagen mitdenken.
Lass mal die Radiosendung ins Internet stellen, wird schon.
Ja, irgendeiner klickt das schon.
Funny, so haben wir sozusagen damals, das waren die ersten Versuche, wenn man so auf dem YouTube-Kanal zurückscrollt, das waren so die ersten Versuche bei den Intros beispielsweise, die wir gemacht haben. Das war Simon, unser Host, saß sozusagen mit dem Künstler, der Künstlerin, die saß nicht gegenüber und dann ging es sozusagen los, das Format. Und dann kam erstmal ein Radio-Jingle, der lief. Beide, also Host und Gast, saßen sich quasi gegenüber und haben gewartet, bis dieser Radio-Jingle sozusagen vorbeigegangen ist. Und dann gab es das Intro von Simon und dann ging es sozusagen erst los mit dem Inhalt. Ne? Das war eine Minute. So. Und da haben wir auch gelernt, wir haben dann auch NutzerInnenbefragungen und so gemacht, aber wir haben auch gelernt, ey, wir müssen, weil die Absprungrate waren dann
ja,
so,
es ist so ein bisschen
70% oder so.
Skip Intro.
Ja, genau. Und wir müssen hier schneller reinkommen und das haben wir dann so Schritt für Schritt verfeinert und jetzt ist es so, Simon läuft auf die Kamera zu, zack, hier fliegt was rein. Und dann haben wir von den 70% Abbruchrate haben wir 30% daraus gemacht. Aber das ist echt ein konstantes jedes Video analysieren, auseinandernehmen, woran hat das gelegen, lass Ableitungen sozusagen daraus ziehen. Das ist cool, das macht auch Spaß. Ja.
Also auch das, ne? Jetzt wirklich dieses sich ständig weiterentwickeln und ständig das eigene Produkt nochmal hinterfragen, nochmal bei den Nutzenden abfragen, das ist ja wirklich ein konstanter Prozess und das braucht natürlich irgendwie auch Manpower. Wie seid ihr aufgestellt, wie hat sich auch das Team entwickelt? Es klingt schon nach viel Arbeit.
Ja, ich sag mal, wir angefangen hat es mit Leidenschaft, ja. Und da muss man auf jeden Fall Simon auf jeden Fall ein großes Shoutout geben. Der hat quasi damals angefangen mit, ich glaube, 2 Wochen im Monat, die er sozusagen hatte für das Produkt. Am Anfang war noch mehr Leidenschaft, bevor es dann zu diesen 2 Wochen sozusagen kam. Und der hat es dann damals mit unserem Wellenchef von UFM damals auf die Straße gebracht, dass wir diese Radioshow hatten, hatte dann 2 Wochen im Monat sozusagen Zeit für das Produkt. Das hat natürlich auch nicht gereicht, weil Akquise, die Umsetzung, Radiosendung schneiden, wie gesagt, der Fokus Radio, Kanäle kamen dazu. Wir konnten sozusagen auch zeigen, dass da Potenzial drinsteckt in dem Format, in der Zielgruppe. Und das war wirklich sehr toll, weil wir auch totalen Support sozusagen erfahren haben, hier auch vom Hessischen Rundfunk und sind dann immer mehr auch personell gewachsen, weil wir kamen nicht hinterher. Also das ist jetzt auch so, wir reden ja später noch über Community Management, aber wenn du TikTok dir anguckst, wie aktiv da die Community ist und dann hast du noch Instagram, dann hast du noch YouTube, das ist schon viel. Wir sind jetzt aktuell bei 5,5 Menschen pro Woche, die sich damit auseinandersetzen und kamen, wie gesagt, von einmal zwei Wochen.
Ja.
Also ist schon auf jeden Fall ein Weg und es hat so trotzdem aber so totale Startup-Vibes irgendwie. So innerhalb des großen Ganzen fühlt sich's immer noch total wie so ein Startup an irgendwie. Total kurze Wege, flexibel, jeder springt überall rein. Aber ich merke dann schon, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem man so versucht, also an dem wir sozusagen weiterhin so flexibel sein müssen, aber es doch mehr Struktur sozusagen braucht, ne?
Ja.
Also total spannend gerade auch die Reise vom Produkt.
Bei einer Formatentwicklung gibt es ja ganz viele tolle Methoden und Werkzeuge, die man nutzen kann und es braucht ja ganz viele Rollen innerhalb so einer Formatentwicklung. Und ganz offensichtlich braucht es diese Rolle Leidenschaft halt auch. Gell? Es muss halt irgendjemand dafür brennen und das vorantreiben, eine Vision haben.
Ja.
Das darf man echt nicht außer Acht lassen.
Das war auf jeden Fall der Startschuss. Die Leidenschaft war der Startschuss. Deshalb ist Simon super viele extra Meilen gegangen, Deshalb haben wir, hat es irgendwie damals dann irgendwie geklappt, dass wir diese Radiosendung, da gibt's, sind auch ganz viele beteiligt gewesen, ne, dass wir diese Radiosendung an den Start bringen durften. Das ist auch nicht so normal gewesen. Leute, also Rapper, Rapperinnen aus der Szene, die vielleicht auch was auf dem Kerbholz haben, würde man jetzt so schön sagen, die auch einzuladen und mit denen zu sprechen über ihr Leben. Wie sind die, wie war so deren Entwicklung, wie ist so deren Lebenserfahrung? Weil, und das ist so ein bisschen auch das, was wir versuchen, mit den Leuten sprechen, nicht über die Leute sprechen. Und das, was sie gelernt haben, so auf dem Weg, kann anderen vielleicht auch helfen, die in einer Situation sind. Ich finde, das macht uns total, das gibt uns auch eine total wichtige Rolle. Deshalb mag ich das auch sehr gerne, wenn wir zum Beispiel mit irgendeinem, wir haben mit einem Rapper gesprochen, der hatte dann über seinen, ja, über seinen Drogenkonsum und wie er davon weggekommen ist und was er den Leuten jetzt redet und dass er sagt so, ey, das war ein Fehler, dass ich das so verherrlicht habe in meiner Musik, aber ich bin jetzt reifer geworden und kann euch sagen, lasst die Finger sozusagen davon. Und wenn man dann sozusagen wirklich in den Kommentaren liest, ey, ich bin Mama von 2 Kids, ich habe mit meinen Kids dieses Video gerade geschaut, dann ist es so, boah, dann kriege ich jetzt auch tatsächlich echt Gänsehaut gerade.
Ich hab sie.
Ja, voll.
Ja, weil es so, das ist so, genau dafür sind wir aus meiner Sicht auch da. So, und deshalb war das ein toll, also war, das war einer von ganz, ganz vielen tollen Momenten auf dieser Reise.
Ja, und jetzt stehen halt die Stars quasi auch bei euch Schlange, ne? Also die klopfen jetzt bei euch an und ihr müsst gar nicht mehr so viel Akquise betreiben.
Ja, es ist die deutsche Akquise in der Deutschrap-Szene, das ist auch Running Gag in der Deutschrap-Szene, ist manchmal nicht so leicht, weil weil nicht so ganz viele verbindlich sozusagen dann sind oder mal ein bisschen zu spät kommen oder so. Wir haben es, also das ist so okay. Aber was wir schon merken ist, das ist auch ganz toll, auch wie wir uns sozusagen entwickelt haben, wie sich das Format entwickelt hat. Das Thema wirklich journalistische Skills, die wir mitbringen, die Chance haben oder die jetzt auch die Möglichkeit zu haben, durch mehr Kapazität auch tiefer zu gehen als sozusagen viele andere, die mit den Stars, die da kommen, wirklich so ein Deep Dive zu machen in deren Leben, in die Szene, in die Kultur. Das ist auch für die Acts spürbar. So, und deshalb bekommen wir auch derzeit immer mal wieder wirklich hochkarätige Anfragen, die dann so sagen, ey, wir machen das auch exklusiv mit euch und so. Einfach weil da scheint offenbar so eine Wertschätzung auch sozusagen für die Arbeit da drin zu stecken und auch für diese Tiefe, die wir mitbringen, die Simon sozusagen vor der Kamera mitbringt, die das Team hinter der Kamera mitbringt. Und das ist ganz toll. Und das bekommen wir auch von den NutzerInnen halt auch immer wieder zu lesen. Fragen super, Interviewführung total toll. Deshalb freut uns das total, dass es so, dass wir auch, und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, wenn wir über Conversion dann sprechen, dass wir so ein authentischer Teil der Szene sind. Wir sind einfach Teil der Szene geworden in den letzten 5 Jahren. Und das ist wirklich toll, weil das hätten wir nicht gedacht vor 5 Jahren, ehrlicherweise. Da haben wir gesagt, ja, wir machen eine coole Radioshow und laden das ein bisschen auf YouTube hoch und gucken, was passiert.
Ja, gut, aber ihr selber als Personen wart ja schon so mit der Szene verbunden. Total, also ihr lebt's ja so. Ja. Und das spürt man natürlich. Du hast gerade Conversion schon angesprochen. Ihr seid ein ziemlich beliebter Kooperationspartner für andere Player in der ARD. Und schafft das eben, was sich viele, glaube ich, wünschen. Also diese Conversion von, wie ziehe ich Leute von YouTube in die ARD-Mediathek. Warum funktioniert das bei euch? Und wie funktioniert das ganz generell?
Mhm. Da muss man erstmal sagen, mit den ganzen Distributionsmaßnahmen, mit der Präsenz auf den Drittplattformen, die wir haben, erreichen wir einfach wirklich viele NutzerInnen da draußen, die jetzt, muss man auch ehrlicherweise sagen, jetzt nicht unbedingt ARD-Produkte, also Mediathek, Audiothek, so ganz oben angepinnt haben oder auf dem ersten Slide haben auf dem Homescreen, auf ihrem Smartphone. Und deshalb stellen wir uns die Frage, das, was wir da haben, das, was wir, die Menschen, die wir dort erreichen, dem wollen wir immer wieder zeigen, ey, das, was wir sozusagen da auf diesen Plattformen machen, das ist auch was für euch. Da steckt doch was Cooles drin. Checkt die Sachen auf jeden Fall mal aus. Und das hat angefangen letztes Jahr so mit dem ersten großen Case, den wir hatten mit Asbest, also der Serie mit Kida Ramadan und Veysel. Da war sowieso schon klar, oh, da gibt es auf jeden Fall eine hohe Überschneidung mit unserer Community und mit der Community sozusagen der Serie. Und dann muss man auch sagen, okay, Themen, die diese Serie, also in diesem Asbestfall, die diese Serie flankiert, muss man sagen, Kriminalität, Drogenkonsum, also alle diese Themen, es gibt einfach eine Überschneidung mit Deutschrap, mit der Hip-Hop-Kultur, das ist einfach so. Und dementsprechend war das ein guter Match, wo wir gesagt haben, ey, lass mal mit einer Verknappung sozusagen arbeiten, lass mal einfach exklusiv die ersten 15 Minuten auf unseren YouTube-Kanal packen und die Zielgruppe, die dann dort unterwegs ist, die wie gesagt nicht direkt in der Mediathek sozusagen am Surfen ist, sondern vielleicht eher YouTube nutzt, lass die jetzt in dem Moment abgreifen und die dann sozusagen rüberschicken. Und das hat eigentlich super funktioniert und da sind dann noch weitere Cases dazugekommen. Jetzt haben wir zum Beispiel ganz aktuell mit den KollegInnen vom NDR und vom SWR, Hip Hop Made in Germany heißt die Doku, gerade mit denen genauso zusammengearbeitet. Da haben wir auch mit Verknappung gearbeitet, wo wir uns auch zwei Folgen gepickt haben. Da ging es einmal um die Hip-Hop-Entwicklung in Berlin. Es ging einmal um die Hip-Hop-Entwicklung in Frankfurt. Und wir haben das sozusagen auf unseren Kanälen veröffentlicht. Wir haben kurze Reels, TikToks dazu veröffentlicht, um wiederum in die Mediathek hinzuleiten. Und so sind einige Cases dabei, was uns total freut, dass wir so ein Szenario sozusagen schaffen gerade, dass wir sagen, wenn wir ein Produkt haben, was in der Mediathek, in der Audiothek diese Hip-Hop, Urban Culture Zielgruppe sozusagen trifft. Ey, wir haben einen Drittplattform-Kanal, der eine gewisse Reichweite sozusagen mitbringt. Lass irgendwie gucken, dass wir das irgendwie zusammenbringen, weil, und das ist so ein bisschen das große Learning, wenn die Zielgruppen und die Community sozusagen übereinstimmen, ja, dann kann das nur erfolgsversprechend sein.
Habt ihr Feedback dazu aus der Community, wie die das finden, dass ihr sie anfüttert und dann woanders hinschickt?
Ich habe einen ziemlich coolen Case dabei, weil der einfach nichts mit Deutschrap zu tun hat, aber auf unserem Kanal extrem gut funktioniert hat. Lubi heißt die Mediathekserie, Doku-Serie. Da geht es um einen Polizist, der während seiner Arbeit hat er irgendwie einen Unfall gehabt und konnte dann quasi nicht mehr Polizist sein und wurde dann kriminell. So. Und wir haben echt überlegt, sollen wir das auf unserem Kanal machen? Sollen wir das ausprobieren? Und wir haben es tatsächlich ausprobiert und haben das wirklich so als Empfehlung veröffentlicht bei uns auf dem Kanal. Und zwar wirklich super positiv. Zum einen ist der Clip super gelaufen. Ich glaube mit über einer 250.000 Abrufen. Und das Feedback aus der Community war super überraschend. Nicht negativ, sondern eher so, oh cool, danke für den Tipp, gucke ich mir an. Also total wertschätzend tatsächlich, dass wir das sozusagen so geteilt haben. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich schon eine gute Eintrittskarte sind für diese Community, die eben in diesen thematischen Regionen sozusagen unterwegs ist.
Was ja auch wieder zeigt, wie wichtig quasi dann so eine Schnittmenge ist. Also es muss ja nicht zwingend in dem Fall irgendwie was mit Hip-Hop oder Deutschrap zu tun haben. Aber es gibt ja irgendwie in den Zielgruppen, ja, manche Menschen haben ja mehr als ein Interesse, ja, dass es halt andere Überschneidungen gibt und man sich die rauspickt. Das ist eigentlich ein super Beispiel dafür.
Welchen Tipp würdest du einer Redaktion noch mitgeben, die sagt, wir haben das noch nicht gemacht und wir würden das gerne mal ausprobieren? Was sollten die unbedingt beachten?
Also ich bleibe jetzt mal bei der YouTube-Connection zur Mediathek. Mhm. Das begegnet mir immer mal wieder und ich glaube, das ist echt ein Thema, über das man nachdenken sollte. Es ist nicht immer die Verknappung sozusagen ein Schlüssel im Sinne von, ja, wir machen die ersten 15 Minuten und dann leiten wir in die Mediathek und es wird schon, die Leute werden schon rübergehen. Ich glaube, bei sowas wie Asbest hat es super gepasst, weil es total Need in dieser Zielgruppe gab und weil die wirklich von Anfang an weil das auch vorher schon in der Szene großes Thema war, die wollten einfach diesen Inhalt haben und konsumieren. Aber ich glaube, es sind nicht immer die ersten 15 Minuten, die irgendwie passen, sondern man muss sich vorher überlegen, was passt zu meiner Community und auf welche Facetten legen die besonderen Wert. Wir haben zum Beispiel auch schon ganz oft so mit Shoulder-Content, also Inhalte aus dem großen Ganzen, die wir sozusagen als abgeschlossenes Video nochmal extra veröffentlicht haben, gearbeitet. Alleine, weil wir wussten, okay, wenn wir das hier nach vorne stellen, dann wird es bei der Community viel besser ankommen, als wenn wir die ersten 15 Minuten sozusagen nehmen, weil auch bei Filmen, bei Serien vielleicht noch eher, aber gerade bei so langen Dokus sind die ersten Minuten ja nicht immer sozusagen die packendsten. Das heißt, der YouTube-Kanalgesetz oder Social Media Gesetz wäre gerade am Anfang, zack, das muss knallen, damit die Leute sozusagen auch dranbleiben und du eine gewisse Verweildauer hast. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall hingucken. Und ich glaube auch, das Thema Thumbnail, Titel, das ist auch total entscheidend. Wir machen zum Beispiel, wir entscheiden uns öfters bewusst gegen die Thumbnails, die es in der Mediathek gibt. Nicht, weil die schlecht sind, sondern weil YouTube dann wieder anders funktioniert. Wir versuchen immer zum Beispiel bei so Conversion Cases eine Mischung zu finden aus unserem Kanal-CI und dem CI oder der Wortmarke der Serie oder der Doku. Einfach um die NutzerInnen, die sozusagen uns kennen, also wieder uns als Absender sozusagen mitzugeben, so ey, wenn wir machen das, wir empfehlen euch das, checkt es auf jeden Fall mal ab. Und weil, wie gesagt, YouTube anders funktioniert, wir arbeiten da mit Titeln, mit Zitaten, die man sozusagen stark nach vorne stellt, Ausschnitten, die nochmal anders ansprechen, vielleicht auf Bildebene, als es das Vorschaubild in der Mediathek zum Beispiel kann. Also da gibt es ganz viele Facetten, an die man da denken muss.
Und immer wieder ist es individuell und quasi im Zusammenspiel mit dem Inhalt der Community.
Es ist immer
analysiert
individuell.
Unglaublich viel. Ja. Ja. Wie kümmert ihr euch um eure Community?
Wir haben seit diesem Ende des Jahres das Go bekommen, dass wir, und das ist ganz, also das ist ganz toll und zeigt auch wiederum, wie sehr man an uns und das Produkt und so glaubt, wir haben eine Stelle bekommen für Community Management. Und das ist
nur
wirklich
für
toll.
Nur für Community Management. Das ist schon geil.
Also was wir sozusagen festgestellt haben, ist, wir haben super hohe Reichweiten auf allen Plattformen. Das ist alles super. Aber was sozusagen uns fehlt, ist jetzt die Bindung. Weil, okay, Reichweiten haben, cool. Aber wenn wir sozusagen weniger Interaktion haben, weniger in den Dialog kommen, dann lassen wir da einfach total viel liegen, was die Bindung mit den NutzerInnen angeht. Und das war so das große Topic. Und deshalb haben wir auch dann an der Stelle, wie gesagt, eine Kapazität nochmal bekommen können, die sich komplett auf das Thema Community Management konzentriert. Und ja, jeden Tag in den Kommentarspalten sozusagen unterwegs ist und versucht, in den Dialog zu kommen. NutzerInnen-Feedback mitnimmt, das sozusagen in die Gruppe trägt. Wir sind da noch am Anfang, weil wir es eben noch gar nicht so lange sozusagen haben. Aber das steckt, also merkt man einfach, steckt unglaublich viel Potenzial drin in dem Thema.
Ja, hast du schon ein Gefühl dafür, wie das Community-Feedback in eure Produkte einfließen kann und wie es sie vielleicht auch verändert?
Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir ganz bewusst die Community vorher, also wir haben ein Interview mit Gast XY, wir fragen die Community, welche Fragen würdet ihr gerne stellen. Wir stellen tatsächlich diese Fragen auch und treten den Beweis an auf der Plattform, auf der wir die Frage gestellt haben. So, das ist auch ganz wichtig, damit die Geschichte auch dort quasi weiter oder zu Ende erzählt wird. Wir versuchen eben noch mehr auch in Reviews das Thema Community Management zu integrieren. Also was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ja, ey, Traumvorstellung, da sind wir noch nicht, aber Traumvorstellung ist natürlich, dass man unmittelbar nach einem Video-Release so in so eine Manöverkritik geht und dann eben auch die Community-Perspektive, also neben der journalistischen, redaktionellen Distributionsperspektive auch nochmal zusätzlich eine Community-Perspektive hat, um dann nochmal zu gucken, ah, das ist gut gelaufen, da haben die NutzerInnen gesagt, ah, da könnte man nochmal reingehen. Ja, Step by Step. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Alleine, wie gesagt, eine Power zu haben für dieses Thema ist super viel wert, muss man wirklich sagen.
Ja, eure Leidenschaft zahlt sich ja voll aus. Step by Step, aber Step by Step heißt ja auch immer weiter. So, ihr hört halt einfach nicht auf.
Die hören nicht mehr auf.
Ganz, ganz großartig und vielen, vielen Dank dafür, für all dein Wissen, dass du das gerade mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und wenn ihr jetzt Deutschrap Ideal euch anschauen wollt oder anhören wollt, dann verlinken wir euch das alles in den Shownotes. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über Formatentwicklung, Weiterentwicklung von Formaten wissen wollt, dann schaut euch doch mal das ARD Playbook Formatentwicklung an.
Und auch, das lohnt sich.
Auch das verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt würde ich gerne noch mal
Revue passieren lassen.
Helmers Hirn bedienen.
Wir haben ja drei quasi.
Wir haben was versprochen.
Genau, drei Versprechen gegeben am Anfang. Wir wollten uns anschauen, welche Entwicklungsschritte braucht es, um so eine digitale Marke aufzubauen, weil wir haben es ja gehört, es ging los bei einer coolen Radioshow, wo einer mal gesagt hat, lass mal mitfilmen für YouTube. Und es ging ganz viel um dieses Wir analysieren, was wir da tun, lernen daraus und passen an. Bei euch zum Beispiel, wir machen regelmäßig Inhalte zur Deutschrap. Das kommt an, hohe Abrufzahlen, Interaktion, Feedback. Wir machen jetzt aus diesem UFM-YouTube-Kanal den Deutschrap-Ideal-YouTube-Kanal, haben den passenden Rahmen, ändern den Namen und dann fangen wir an, zum Beispiel die Drittplattform wie Instagram zu nutzen, um zu distribuieren. Dann kam TikTok dazu und so weiter und so fort. Dass man immer wieder guckt, was haben wir gelernt und was heißt das jetzt für die Zukunft.
Und wir haben auch über Conversion gesprochen, was quasi heißt, wie kriege ich Leute eigentlich auf unsere eigenen Plattform? Wie funktioniert das nochmal?
Jedenfalls nicht einfach eine Radiosendung ins Internet stellen, sondern sich anzugucken, auf welchen Plattformen sind wir unterwegs. Jede Plattform hat ihre eigenen Gesetze und es ist wichtig, nach dieser Logik zu handeln. Welche Mechanismen funktionieren da, welche Funktionen gibt es da, exklusive Inhalte dafür zu produzieren und nicht nur eine Zweitverwertung, um dann eine große Community zu haben, eine große, starke Marke zu haben und dann anzufangen mit strategischen Maßnahmen. Verknappung zum Beispiel war ein Beispiel. Aber Verknappung heißt nicht, wir stellen mal die ersten 15 Minuten online und den Rest könnt ihr dann in der Mediathek sehen, sondern da zu gucken, welcher Aspekt interessiert eigentlich unsere Community, darauf den Fokus zu legen und dann quasi rüberzuleiten.
Und genau für diese Community hat das Team jetzt einen ganz großen Schatz, nämlich eine Community-Management-Person, die immer nur genau dafür da ist.
Und die sich warum, Vollzeit kümmern darf.
Warum das so wichtig ist, das haben wir auch gelernt.
Ja, weil es ist, Community Management ist eben nicht Herzchen verteilen an irgendwelche tollen Kommentare, sondern halt ernsthaftes Interesse an der Community zu zeigen, in eine Interaktion zu gehen, einen Dialog zu starten, zu lernen und natürlich auch Beteiligung. Einfach zum Beispiel zu fragen, welche Fragen habt ihr an Gast XY, der dann kommt, aber die Fragen dann auch wirklich stellen.
Sehr gut, vielen Dank.
Ich danke dir, Patrick.
Ja.
Ich danke euch.
Schön war das.
Das war sehr schön.
Viel Spaß beim Entwickeln und bleibt schön leidenschaftlich.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Der ARD-Podcast Formatentwicklung.